Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's!
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frischfleisch und Natursekt. Heute ist einmal eine andere Konstellation. Der Andi, der Hauser Andi, ist leider verhindert. Bei dem hat es einen familiären Vorfall gegeben. Darum entschuldigt sich der. Nichtsdestotrotz haben wir heute trotzdem einen Stargast bei uns. Ganz einen lustigen Kerl, sage ich jetzt einmal. Den Schleier Karl aus Kremsmünster. Ein Bäckermeister seines Zeichens und in langer Tradition schon bei dem Handwerk verbandelt. Aber da sollte ich eher mehr dazu erzählen. Servus Karl, wie geht's dir?
Hallo Andi, mir geht's gut.
Sehr fein, sehr fein. Ja, gefreut mich, dass wir die heute da haben, dass ich die heute da habe. Ich bin ja heute alleine. Ist schon lange auf meiner Liste gestanden, weil es mich voll interessiert. Bäckerhandwerk ist ja Kunst mehr oder weniger, die was schon seit ein paar hundert Jahren gibt und eigentlich immer ein bisschen schwindender ist in der letzten Zeit. Also Bäcker gibt es ja nicht mehr so viel wie früher. Und dann wollen wir heute ein bisschen am Grund gehen, warum das so ist, was du tust, was du trinkst. Weil wir kennen uns ja auch über den Wein haben wir uns kennen und lieben gelernt, sage ich jetzt einmal. Also in Wein. Na Karl, sag einmal, stell dir mal vor, von woher kommst du, was hast du gemacht die letzten Jahre, was taugt da, was trinkst du und was machst du gern?
Ja, ich bin halt seit Mitte der 80er Jahre Bäcker und Konditormeister, habe dann Ende 89 habe ich dann den Betrieb von meinen Eltern übernommen und parallel zum Bäckerhandwerk hat mich immer schon der Wein interessiert. Das ist eigentlich schon losgegangen. Ich habe vorher eine Hotelfachschule gemacht in Salzburg und habe mich immer schon für einen Wein, das war immer schon mein Thema, ich habe schon mit 15 ein Weinbuch geschrieben, wo ich dann meine ganzen Erfahrungen reingegeben habe, was mit Wein zu tun hat und habe mich für Bordeaux schon interessiert. Also das ist schon eine ewige, ewige Geschichte mit Wein. Und Brot und Wein gehört ja bekanntlich ganz gut zusammen. Es wird in der Kirche auch immer gepredigt. Und so bin ich eigentlich eigentlich ein Genussmensch geworden, weil das Bäckerhandwerk oder auch das Konditorhandwerk und der Wein, das sind lauter Genussdinge, die was einen Spaß machen und wo man Freude hat und wo man sich eintigern kann und wo man immer was Neues dazulernt. Man glaubt, man kann alles, man weiß alles, aber eigentlich weiß man gar nichts.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, Brot ist ja generell so ein Thema, das wird meines Erachtens vielleicht ein bisschen unterschätzt oder so ein bisschen nebenbei konsumiert, obwohl ich Brot ganz wichtig finde. Brot und Gebäck oder generell Konditorensachen, die süßen Geschichten. Ich liebe sie ja. Und bist ja nicht, du hast ja das Lokal, also du hast ja das, die Bäckerei hast du nicht durchgesperrt, sondern ihr habt schon lange Traditionen in Kremsmünster. Wie lange gibt es euch schon oder wie viele Generation machst du das jetzt, Karl?
Also ich bin die siebte Generation gegründet hat unseren Betrieb ein gewisser Wolfgang Schleier 1815. Das ist jetzt schon weit über 200 Jahre her. Und das war früher die äußere Stiftsmühle. Und begonnen hat alles mit einer Mühle und dann Bäckerei. Und ich bin ja in dieser alten Mühle, bin ich nur aufgewachsen als Kind. Und in die 70er Jahre hat mein Vater dann den Betrieb herunten gebaut in der Hauptstraße, wo wir jetzt sind in Kremsmünster. Und seitdem wohnen wir da herunten. Aus der alten Mühle hat dann mein Vater ein Gästehaus gemacht mit Fremdenzimmer. Und seitdem ist es eigentlich vorbestimmt gewesen, dass ich irgendwann einmal den Betrieb übernehme. Hab dann eben über erst Hotelfachschule, dann habe ich eine Konditorlehre in Linz gemacht, dann noch Bäckerlehre und dann die klassische Weiterbildung mit Meisterprüfungen und so. Und so ist es gekommen, dass ich 1989 den Betrieb von meinen Eltern übernommen habe.
Ja, sehr cool. Ich meine, das ist ja eigentlich, kann man stolz drauf sein, wenn man so eine lange Historie zurückblickt, oder? Wenn seine Familie das aufgebaut hat und man darf das weiterführen. Das ist ja auch nicht, wird auch nicht an jeden in die Wiege gelegt.
Ja, das hat alles Vor- und Nachteile natürlich, weil es ist trotzdem eine Bürde, weil ich habe ja nie eine freie quasi Entscheidung gehabt, was ich beruflich mache. Bei mir war das immer schon vorgegeben.
Wolltest du immer nicht nur gut ausschauen, oder wie?
Ja, so. Vielleicht wollte ich mal Sommelier sein und um die Welt reisen und in die besten Restaurants arbeiten. Das war ja auch mehr eine nette Geschichte gewesen, oder? Aber das hast du nicht gespielt.
Aber du bist ja, was das anbelangt, bist du schon knapp drauf, weil du bist Sommelier. Du hast die Sommelierprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg geschafft, glaube ich, wenn man das testet. Was ich noch weiß, und du bist in die besten Restaurants, also nicht arbeiten gewesen, aber essen gewesen schon. Es ist ja auch was Schönes, wenn ich jetzt einmal so sagen kann.
Ja, ich meine, ich habe ja schon ein bisschen eingeschnuppert, habe ich schon in der Hotelfachschule, da kriegt man schon mit, die Top-Gastronomie. Ich habe da in diverse Lokale dann mein Praktikum auch gemacht und das war schon spannend. Also das weiß ich noch, da war ich im Gläsheim, im Kavalierhaus war ein 5-Sterne-Hotel und da habe ich als Kommi in der Weinbar gearbeitet, war zuständig schon für den Weinkeller, da war ich 15, 16 Jahre alt.
Okay, ist da die Liebe zum Wein gekommen oder hat das irgendwie anders gepackt?
Ja, ich glaube, das ist da die Liebe zum Wein gekommen, weil damals hat es ja nicht viel tolle Weine gegeben in Österreich. Also wir reden jetzt von irgendwann einmal Anfang der 80er Jahre, gell?
Das war weit vom Weinwunder praktisch, vom Weinskandal, sage ich jetzt mal, was eigentlich so ein prägendes Erlebnis war für die Österreicher.
Das war, glaube ich, 86. Nein, aber ich kann mich noch erinnern, und da habe ich so einen Chefkönner gehabt, und der hat mich immer unter seine Fittiche genommen, hat mir gesagt, was eben dem Weinkeller, wo die tollen Weine liegen, damals schon Burgund, Bordeaux, hat es in diesem Weinkeller gegeben. Und ich habe mir damals, wenn in der leere Flaschen war, was die Gäste ausgetrunken haben, habe ich mir die Etiketten runtergläzelt und habe mir die Etiketten eingepickt in der Mappe, weil das hat mich so fasziniert, dass es so tolle Weine gibt. Und vor allem, was die Weine kosten. Und das war ja für damals unvorstellbare Preise.
Und wenn du das heute schaust, die Preise, wie du hast mal eine Mappe von dir gesagt, ist das eigentlich lächerlich, oder? Die haben 200-300 Schilling gekostet, die besten Bordeaux. Was du heute alle 10 Finger noch schlecken darfst, was du irgendwie so einen Preis kriegen darfst.
Wahrscheinlich. Das war ja, für damalige Verhältnisse war das auch viel Geld. Aber ich habe damals das Glück gehabt, dass ich in die 80er Jahre relativ viel Bordeaux subskribieren habe können. Ich habe mir die schon quasi ab Weingut gekauft und ist dann 2 Jahre später, werden die dann ausgeliefert und hab super Preise gekriegt. Also das war ja eigentlich unvorstellbar. Heute zahlst du das Zehnfache oder noch mehr für dieselben Weine.
Ja.
Und ja, und durch das habe ich einmal einen relativ gut sortierten Weinkeller zu Hause.
So ja, den kenne ich, der ist wirklich immer, seitdem ich die kenne, gut sortiert gewesen. Und komme ich gleich zum nächsten Punkt. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Wir haben uns mit kennengelernt, natürlich, weil wir Kremsmünsterer sind. Das steht jetzt immer außer Frage, ja. Aber du warst einer der ersten Gäste bei uns beim Adler. Ich habe so eine große Feier gehabt. Damals vom Jakob, glaube ich, die Taufe, gell?
Genau.
Und da weiß ich noch, du hast deinen Jahrgang 1964, wenn ich das jetzt sagen darf, hast, glaube ich, Leo Villas Kass oder so, irgendwas hast du aufgemacht.
Und Hobriot.
Hobriot, genau. Und du hast natürlich heute aufmachen und ich habe gesagt, naja, wenn ich ein Glasl mitbringen darf. Da weiß ich noch, du hast mir ein bisschen so fragwürdig angeschaut. So in der Art, hey, was der Vogel da überhaupt, was der da trinkt. Und dann sind wir einfach durch die Weingeschichte zusammengekommen, auch durch den Sommelierverein und haben eigentlich seit 2009 gute Beziehungen, sage ich mal. Wir sehen uns öfters in der Woche, weil ich öfters bei ihm auf einem Café bin. Und ich kann es nur gleich an dem Punkt einmal weiterempfehlen, sehr eine gute Bäckerei. Wo wir wirklich jetzt zum Hauptthema kommen, wegen dem, was wir da sind, das Bäckerhandwerk. Also ich finde es erstens einmal sehr spannendes Handwerk, hat eine irrsinnig lange Tradition, aber was man zunehmend beobachten kann, die Bäcker sterben jetzt in letzter Zeit sehr viele und es gibt gewisse Orte, wo es überhaupt keine Bäcker mehr haben, was ich voll, wirklich, das finde ich richtig schade, wenn der Bäcker oder Fleischhocker weg ist. Also Fleischhocker werden wir sicher auch noch mal eine Sendung mit wem dran oder eine Folge. Und heute haben wir einen da, der was das hautnah miterlebt. Und Karl, jetzt sag einmal, seitdem du denken kannst, kennst du das Bäckerhandwerk von deiner Familie? Wie hat sich das bis jetzt entwickelt und wo glaubst du, geht die Reise hin? Wo sind die Herausforderungen und warum haben gewisse Orte keine Bäcker mehr?
Ja, das ist das ist eigentlich das Gleiche, wie es die Fleischauer schon 10, 15 Jahre vor uns getroffen hat. Es gibt ja fast keine Fleischauer mehr. Dasselbe passiert jetzt momentan mit den Bäckern. Oder die Gastronomie ist das Gleiche. Also genau. Das Wirtesterben braucht man gar nicht reden. Es gibt viele Orte, wo es kein Wirtshaus mehr gibt. Und bei den Bäckern ist dasselbe. Wenn ich da nur dran denke, in Linz ist die Landeshauptstadt und da gibt es nur mehr einen produzierenden Bäcker. Sind alle weggestorben nach der Reihe. Und um Kremsmünster sind wir quasi eine Ausnahmeerscheinung.
Wir sind eine Bäckerhochburg, genau, wir jetzt unterbrechen, weil wir haben ja drei Bäcker im Kremsmünster. Ich meine, das ist eh
ja, drei Bäcker, wo ich gesagt, einer hat eine Filiale und zwei produzierende Bäcker. Also das ist eigentlich, findest du das in Oberösterreich nirgends mehr. In so einem Ort in der Größe von Kremsmünster gibt es das nirgends mehr, wo es zwei Bäcker gibt. Also das ist echt eine Ausnahme.
Das stimmt, da können wir echt Glück. Also haben wir wirklich Glück und können wir stolz darauf sein, dass wir nur zwei Bäckereien haben, also drei Bäckereien, eine Filiale, aber trotzdem hast du die Möglichkeit, dass du was aussuchen kannst.
Ja, aber wie gesagt, der Trend geht hin zu den großen Betrieben. Es werden kurz oder lang, wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre in Oberösterreich, ich glaube, wenn 10 bis 20 Bäcker überbleiben, große, das wird so kommen. Weil jetzt habe ich letzte Woche lese in der Zeitung, dass Kuschelbauer, großer Betrieb, eine um 40 Millionen Euro eine Croissant-Anlage investiert hat, wo er stündlich über 40.000 Croissants machen kann.
Nur dann, für Croissants 40 nur für Croissant. Millionen.
Dann haben wir ausgerechnet, das sind, wenn er nur 5 Tage produziert, auch 8 Stunden, sind es 1,5 Millionen Croissants in der Woche. Das ist ja, das sind Mengen, das ist unfassbar. Und das drängt halt alles am Markt.
Ja, aber das heißt, der beliefert dann in Einzelhandel, oder?
Ja, so muss das sein. Hofer, also die Großen halt, ja. Die Big Player. Aber das sind Sachen, das, was die kleinen Bäcker umbringt, weil die brauchen keine Bäcker mehr in Betrieb. Da sind nur mehr Techniker da, die was diese Anlagen bedienen. Also da brauche ich keinen gelernten Bäcker mehr. Das ist vorbei und dann das andere sind alles Hilfsarbeiter.
Ja, aber Karl, wir haben jetzt schon sehr oft in unseren Podcast-Folgen diskutiert, warum, weshalb das so auf das ausläuft. Und ich bin ja der Meinung, es liegt immer am Konsumenten, wenn der Konsument das kauft, dann wird's dann, also wenn der Konsument jetzt immer beim Bäcker im Ort kauft und jeder macht das im Ort und der hat wirklich ein florierendes Geschäft, dann wird er nicht zuspielen. Es geht auch um das, dass immer weniger Geschäft ist und immer mehr Konkurrenz, weil zum Beispiel unser Kremsmünster, wir haben einen Biller, wir haben einen Spar, wir haben einen Hofer. Es geht ja nicht jeder dorthin und nimmt gleich dort das Gebäck mit oder die berühmte Backbox. Und viele Leute kenne ich, sage ich, warum kaufst du nicht im Ort bei einem Bäcker von uns ein? Ja, aber ich war gerade dort, ist sie gerade nicht ausgegangen. Aber in Wahrheit machen sie es alle und darum würde das aussterben. Also das liegt schon ein bisschen in Hand vom Konsumenten. Oder bist du anderer Meinung?
Ja, klar. Das ist, glaube ich, gar nicht der Preis entscheidend. Es ist ja nicht so, dass die jetzt um so viel billiger sind wie wir oder was. Es ist einfach die Bequemlichkeit für die Leute, dass sie sagen, ich muss jetzt extra zum Bäcker fahren, den Aufwand ist mir zu groß, ich mache das alles im Supermarkt mit. Speziell am Nachmittag, wenn man halt einen Großeinkauf macht. Unser Glück ist halt das, wir haben flexible Öffnungszeiten. Wir sind halt in der Früh schon da, wo ein Hofer und die alle noch zu haben. Bei uns kann man schon ab 5 in der Früh einkaufen. Und die sperren erst.
Oder nach dem Fortgehen zu dir kommen.
Oder nach dem Fortgehen, genau.
Das genau. Habe ich auch schon sehr oft genossen. Weiß ich bei uns. Du vielleicht nicht so genossen, aber.
Ja, zu jeder. Quasi fast zu jeder Tages- und Nachtzeit sind wir da. Ja, bei uns kommen sie oft um 2, 3 in der Früh schon rein, die Nachtschwärmer und holen sie was, irgendwelche frischen Weckerl, irgendwas ist immer da. Und unser Vorteil ist natürlich auch das Wochenende, weil an einem Sonntag sind wir die Einzigen, Gott sei Dank, weil da haben die Supermärkte alle geschlossen und da rennen sie uns die Tür ein.
Da stehen sie schlangenweise, stehen sie bei euch, ja.
Und das ist halt das, wo wir noch punkten können. Aber wie gesagt, und es wird auf das hinauslaufen, wir werden eigentlich kurz oder lang nur mehr die Spezialisten sein für solche Dinge, eben Wochenende oder zu anderen Zeiten. Aber den klassischen großen Broteinkauf, den wird's bei uns auch nicht mehr geben. Das ist,
naja, ist eigentlich eh voll schade. Wie gesagt, ich immer, wenn ich sage, wenn ich irgendwo anders bin, und ich sage, wir haben 3 Bäckereien, sagt, was, 3 Bäckereien, das gibt's ja was gar nicht. Also wir haben noch einen Fleischhocker, haben wir auch noch im Ort. Der hat auch schon ein bisschen weniger Öffnungszeiten, genauso wie ihr. Ihr habt jetzt auch die Öffnungszeiten dieses Jahr oder letztes Jahr, glaube ich, anpasst, gell? Ihr habt am Montag Sperrtag, das war
ja. Nein, nicht in der Bäckerei.
Nein, die Bäckerei nicht, aber genau, das habe ich nicht dazu gesagt. Die Bäckerei, Café Schleier gibt es ja auch noch. Da habt ihr auch noch ein florierendes Café, wo ihr die Leute von Dienstag bis Sonntag, glaube ich, bedient.
Ja.
Die ganze Zeit, ja.
Ja.
Und eine super Konditorei. Ihr habt ja in Martin, das ist er Weltmeister oder Zweiter oder Dritter,
war er oder was? Ja, war bei der Konditor-Weltmeisterschaft in Mailand, waren sie im österreichischen Team und da haben sie die Bronzemedaille.
Genau, super geile Konditorenhandwerk, was der auch macht. Also alles, was der macht, wird wirklich zu flüssigem, süßen Gold, sage ich jetzt einmal. Da zeichnen sie sich aus. Sieht man auch nicht mehr so oft, dass man alles in einer Hand hat, zum Beispiel Kaffee, Konditorei und eine Bäckerei. Und was macht zum Beispiel der Bäckerei und Konditorei, was macht das prozentuell aus? Bäckerei und Kaffee?
Ja, es ist schon trotzdem vom Umsatz ist Bäckerei schon noch mehr, logischerweise. Mhm. Aber bei uns kommt ja noch dazu, aber das eine ergänzt das andere. Also das Kaffeehaus profitiert von der Bäckerei, weil da ist die Frequenz da, die gingen ins Café und umgekehrt. Weil man kann das nicht voneinander trennen. Und was bei uns noch zusätzlich kommt, natürlich im Sommer, wir machen das Eis selber und das Eisgeschäft, das ist in den letzten Jahren eigentlich auch stetig gewachsen. Und die Leute, und da hat es schon Umdenken gegeben, die Leute wollen das selber gemachte Eis zum Beispiel. Ja. Ich kann mich erinnern, wie noch vor 30 Jahren, da wollten die Leute nur Eskimo-Eis haben. Ja, was habt ihr kein Eskimo-Eis? Und das fragt halt kein Mensch mehr.
Also Dosen aufgerissen, mehr oder weniger, ja. die 2-Liter-Dosen und außer geschöpft.
Ja, und da sind die Leute schon qualitätsbewusster geworden und ich kann mich in den letzten Jahren nicht erinnern, dass mich einer um ein Eskimo-Eis gefragt hat. Also das ist alles, die wollen das selber gemachte handwerkliche Eis haben, weil das ist halt was Besonderes.
Ja, schmeckt ja geil. Also der Eis, deine Eissorten, was da, die schmecken wirklich noch was und das hat eine schöne Cremigkeit und eine Textur. Oh, Eis, weißt du, was ich mal geil finde? So Soft-Eis, das habe ich früher immer geliebt, was du irgendwo gekriegt hast. Ist aber ganz andere Hergehensweise, also von dem her. Ja, Karl, meine Frage, was mir immer brennt auf die, generell beim Bäckerhandwerk, bei dem Ganzen. Ich habe es letztes Mal wieder erlebt, ich meine, ich muss jetzt vorspringen, das hätte ich mir eigentlich für ein bisschen später aufgeschrieben, aber ich muss jetzt gleich das einmal hinterfragen. Es glauben ja voll viele Leute, bis zum Schluss muss ich immer alles da sein. Und ich glaube, der Mensch will immer alles zu jeder Zeit haben. Aber gerade beim Bäcker, wenn man hingeht, weiß man ja, wenn zum Schluss nicht mehr alles da ist, dann kann ja nicht alles frisch sein. Was passiert eigentlich? Das brennt mir über die Frage, was passiert mit dem, was überbleibt am Tag? Oder wie kalkulierst du? Das stelle ich mir irrsinnig schwer vor. Ich meine, natürlich kennt jeder seinen Tagesablauf, seinen Arbeitsgang. Und Mittwoch ist besser, Sonntag ist natürlich viel stärker. Wie regelt sie das? Und was macht sie mit dem Brot, was überbleibt?
Ja, es ist gar nicht so schlimm. Nachdem ja wir keine Supermärkte beliefern, die, was Supermärkte beliefern, die haben ja das Problem, dass die Retourware zurücknehmen müssen und die haben teilweise bis zu 20% oder noch mehr Retourware, das können sie dann wegschmeißen, mehr oder weniger. Und nachdem wir alles im eigenen Laden verkaufen und in unsere Filialen, kann ich das natürlich genauer kalkulieren, weil ja ich natürlich schaue, dass ich so wenig wie möglich Retouren habe. Und alles, was an Weißbrot ist, sprich Semmeln und so, das machen wir so bröseln, ja. Wie getrocknet bröseln.
Oder
und
dann, Knödelbrot, oder?
Oder Knödelbrot, das holen dann mit einigen Wirten, die was das dann kriegen, oder auch private Leute, die was sie das holen. Also das schlägt sich eigentlich immer um. Das ist kein Problem. Dann haben wir beim Schwarzbrot haben wir, was überbleibt, geben wir zum Beispiel einen Teil des Rote Kreuz. Mhm. Die kommen zweimal in der Woche abholen für einen Sozialmarkt in Grimsmünster. Immer Dienstag und Freitag kommen
das
die.
Das macht sowieso Sinn.
Und das geben wir dann, wo ich mir Artikel in der Zeitung über das, weil wir da in den Sozialmarkt spenden, aber das finde ich okay, das ist Brot, ist ja nach einem Tag, ist das nur gut, also das was hat das hat ja nichts, ist ja nichts Schlechtes. Wir dann das dann noch einschweißen, dass die Frischhaltung nur länger ist und geben das dann mit und die geben das dann günstig an Leute ab, die was halt weniger Geld haben. Und was bleibt dann noch über? Es gibt so gewisse Spezialgebäcke, mit denen wir auch Probleme haben, wo eben dann Salz drauf ist, Kümmel oder andere Gewürze. Das geben wir in Säcke und dann kommen auch Leute ab, die was das dann zum Verfüttern für, weiß ich nicht, Pferde, Hühner, sonst okay, was.
Irgendeine einfache Verwendung dafür, genau, nichts wegschmeißen.
Ja. Also wegschmissen wird gar nichts.
Okay, kennst du die App Too Good To Go? Nutzt ihr sowas?
Nein, das nutzen wir nicht, weil die sind mir zu klein oder am Land ist das nicht so üblich. Das ist eher in den Städten, glaube ich. Aber wie gesagt, es rennt eigentlich immer rund. Also ich kann jetzt nicht sagen, wir ersticken im Altboden überhaupt nicht.
Ja, weil mir ist letztes Mal aufgefallen, wie ich beim Spar war am Samstagnachmittag, irgendwann vor ein, zwei Wochen, keine Ahnung, nie geeine und wollte, keine Ahnung, Kohlrabi, irgendwas habe ich gebraucht und war halt nicht mehr da. Und dann habe ich die Verkäuferin gefragt, was der, gibt's noch was? Sagt sie, nein, Samstag am Nachmittag. Ich habe gesagt, ja, passt, ist ja kein Thema. Ich meine, wer am Samstag, am Nachmittag oder um 5 oder 6 in ein Geschäft reingeht, kann wirklich bei Lebensmitteln nicht erwarten, dass immer alles ganz frisch da ist. Und da ist eben eine Kundschaft reingekommen hinter mir und der hat sich furchtbar echauffiert, weil es das und das und das nicht mehr gibt. Wenn man denkt, hey, das muss jeder auch mitdenken, dass was, wenn was produziert wird, dass was weggehauen wird, also was weggehauen wird und dass nicht immer alles rund um die Uhr verfügbar sein kann. Das ist das, wo ich reingehe in der Bäckerei zum Beispiel bei euch, komme ich oft kurz vor 6 rein, dann nehme ich das, was da ist und alles fertig. Aber ich glaube, die Leute sind mittlerweile eh schon sehr verständnisvoll dafür oder habt ihr dann ab und zu ein bisschen Bresseln?
Nein, eigentlich nicht, weil heute war wieder Tag, da war ab 5 Uhr, glaube ich, kein Stückel Brot mehr da. Und okay, dann nehmen wir es halt weg oder was anderes. Man muss halt ein bisschen flexibel sein. Aber das passiert und du kann, man kann es nie genau berechnen. Aber mir ist lieber, um 5 Uhr ist das Regal leer, also als wir bleiben da, weiß ich, wie viel Kilo Brot über ja, am
sicher,
Abend.
Sicher, definitiv. Also ich weiß das auch, dass kein Brot mehr da war, weil die Biftotabrötchen, was ich jetzt gemacht habe für uns, die sind jetzt eh auf euren weißen Wecken, aber trotzdem, ich mag es ja voll gerne auf Schwarzbrot. Und ja, da muss ich jetzt in meiner eigenen Werbung ein bisschen nachfragen. Karl, du kennst ja unsere Tata schon seitdem es unseren Laden gegeben hat, weil du warst ja mehrmals die Woche da und haben schon ein paar lustige Abende gehabt, gemeinsam. Was schmeckt dir da? Was kennst du unsere unser nächstes Bier oder eigentlich schon das Grobe?
Hast du mir schon mal probieren lassen, ja?
Schau, gell?
Haben wir schon mal probiert, irgendwo auf einer Messe.
Bei der Gast
letztes Jahr auf der Gast, genau. Genau, haben wir schon probiert. Und ja, sehr gut. Also das der Tag kenne ich schon ewig vor euch. Also das war so ein Standardprogramm, wenn man zum Adler gegangen ist, der Tata.
Ja, ihr seid ja immer dabei gewesen. Und jetzt weil ich gerade auf meinem Zettel stehe, weil ich ein bisschen einen Schummelzettel habe. Ich habe ja veganes Tata, das hast du jetzt auch gegessen. Erstens einmal die erste Frage, was sagst du zu dem? Ist das ein Thema für dich generell?
Aber das ist der vegane Tata.
Es waren alle drei dabei. Klassisch, Bio und Vegan.
Okay.
Ja, aber schön, dass du das nicht kennst.
Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt, dass da ein Veganes dabei war. Also nein, hätte ich es gar nicht gemerkt.
Also ich glaube, dass alle drei die gleichen sind, oder wie?
Ja, war schon ein Unterschied, vielleicht von den Gewürzen her. Aber dass es vegan war, hätte ich es nicht gemerkt.
Gibt es eigentlich bei der Bäckerei, natürlich werden irgendwelche extra Würstel, sage ich jetzt einmal, oder Allergene oder Allergien, was jetzt immer mehr Leute haben, oder weiß nicht, kommt mir das nur so vor, früher ist es mir nicht so aufgefallen, Brot immer vegan, Gebäck immer vegan oder vegetarisch, oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
Vegan, im Prinzip ist bei uns alles vegan, weil was hat ein tierisches Produkt im Brot verloren oder was? Früher, ganz früher, weiß ich nicht, zu meiner Lehrzeiten haben wir noch in die Semmel noch Schweinschmalz rein da, damit es recht knusprig werden und so. Gell?
Geil, das kenne ich gar nicht.
Das war, ja, echt,
das war echt interessant.
Schweinschmalz, das war voll gut. Und Fett ist immer gut, Geschmacksträger.
Aber Schweinschmalz, also du mischst das in der Masse, mischst du Schweinschmalz dazu?
Ja, ja, ja. Und das hat sich jetzt mittlerweile da mal halt auch, mit dann trotzdem noch wie vorher ein bisschen Fett rein, weil es einfach gut ist. Für die Frischhaltung,
okay.
Mit einem so Sonnenblumenöl einlernen. Also immer zum halben Mischzeit kommt so ein Schuss Sonnenblumenöl dazu, weil es einfach, die sind so das letzte Ding, was es noch braucht.
Kennt man, das darf mich jetzt interessieren. Kennt man, also darf man einen Unterschied kennen, wenn du jetzt eine Charge machst mit einem Schweinsschmalz?
Ich glaube nicht. Also okay. Ich glaube, das hat sich dann irgendwann einmal, es ist ja gar nicht verboten, also nicht so, dass das du nicht darfst, du darfst das ja nach wie vor tun, nur es hat sich irgendwann einmal aufgehört, wie es die dann die Probleme gekommen sind mit irgendwelche Leute, die was halt Probleme haben mit Schwein und
dann, das kann dann kein Halal
ja, sein. Ja, so irgendwie, und dann haben wir gesagt, so bevor wir jetzt da jetzt den Krieg anfangen mit irgendwelchen Leuten, ändern wir es halt in ein Sonnenblumenöl, hat im Prinzip die gleiche Wirkung. Und ja, das sind so die Feinheiten.
Geil. Jetzt haben wir im Glasl, wir müssen ausstoßen jetzt am Haus Andi. Jetzt haben wir sein Spickbirn Obstschaumwein im Glasl. Du kennst ja seine Sachen auch schon seit ein paar Jahren, sage ich jetzt einmal.
Ja.
Wie taugt dir das Trockene?
Nein, die Birne ist voll in der Nase, also das ist unglaublich, man hat direkt vor dem Auge, wie das jetzt ausschaut, gell? Weil das so präsent ist.
In der Nase und im Gaumen, da hast du wirklich die Speckbirnen genau. Kommen drin. Und der Jahrgang, der ist ein Wahnsinn, das ist jetzt zwei, warte mal, jetzt muss ich mal schauen, das ist die Füllung 22 und das ist nämlich knochentrocken, ich glaube, das trifft unseren Gaumen auch ganz gut, weil die fettigen oder die restsüßen Sachen, die mögen wir eh nicht so.
Das ist Knochen trocken. Also das kann ich bestätigen. Und nein, mich fasziniert immer, was der in das Glasl bringt. Also das ist echt sehr toll.
Der tut sich da wirklich was an. Du hast das gesagt einmal, du hast das schon vor Jahren einmal so was Ähnliches kennengelernt, das ist von Kirchmeier.
Genau.
Weinkeller Kirchmeier, Weißdrach.
In Weißdrach war das so noch Steyr und das war der erste, was ich weiß, der was mit Obstschaumwein gearbeitet hat. Das war in die 80er Jahre schon und das war damals, bist du halt in ein tolles Restaurant gegangen und dann hast du es als Aperitif gekriegt, ein Birnensekt von Kirchmeier, das weiß ich noch, und das war ganz was Besonderes. Und ja, das ist ja nichts, keine neue Erfindung jetzt, gell? Nur der Hauser Andi hat das jetzt sehr professionell aufgezogen.
Eine neue Erfindung auch nicht. Wir haben das, glaube ich, 2011, 12, 13, ich glaube, 11, 12 haben wir das auch von Kirchmeier schon gehabt.
Ja, und das war mega, das noch?
Nein, er ist gestorben schon vor Jahren.
Ja.
Und ich glaube, dass sie das dann, ich müsste jetzt echt liegen, weil der da direkt liefert, der hat ja keinen Händler gehabt. Aber der hat ja auch Weine gehabt, so 89er, 96er, der hat ja gereifte Sachen. Stillweine hat der so lange gelagert und dann sehr gereift verkauft, was ich auch sehr cool gefunden habe. War ganz eigenständig eigentlich zu der Zeit. Aber was der Andi macht, das ist immer blitzgrad, also ganz straight die ganzen Obstsorten auszuarbeiten und das taugt mir. Aber hast du noch was im Glasl drin überhaupt? Weil meinst du es auch?
Ja, meinst du es auch?
Ja, dann müssen wir jetzt ganz kurz mal was anderes einschenken, weil der Karl hat nämlich was mitgenommen und das.
Ja, das ist jetzt ganz was anderes, muss ich sagen.
Ja, der Karl ist nämlich verliebt seit ein paar Jahren wieder mal ganz neu in einer Weinbauregion.
Da kommst du mal.
Perfekt. Wir kriegen nämlich heute von Karl einen Burgunder. Wie gesagt, er ist verliebt in die ganzen Burgunder-Rebsorten. Ich auch, muss ich ehrlich sagen, also jeder, der was mit Wein am Hut hat, der liebt einfach die Burgunderweine, weil sie mega geil sind. Und das ist vom Jean Chartan Puy Morachet 2018. Haben wir schon ein feines Gesöff. Und die Karl und ich haben uns ja, wie gesagt, über den Wein kennengelernt und waren dann bei einigen Verkostungen oder haben selber einige Verkostungen gemacht und da sind schon ein paar Highlights entstanden. Unter anderem, Karl, kannst du dich erinnern, wie wir im Roussillon Weinreise waren?
Ja. Das war eine ganz tolle Weinreise in Südfrankreich und da haben wir ziemlich schräge Sachen getrunken da unten, was mich noch erinnern kann.
Ziemlich schräge Sachen drum und ich kann mir auch immer, wenn ich auf die Reise denke ich mir an, glaube ich, wo waren wir da? In Toulouse sind wir, glaube ich, gelandet, oder?
Toulouse, genau.
Toulouse, und wir sind dort gesessen und dringen ein Seil nacheinander und waren natürlich schon wieder super gut drauf. Und dann hören wir, ja, Herr so und so einsteigen, weil der Flieger fliegt. Und wir, können Sie die Leute nicht zusammenreißen? Ich finde nicht einmal zum Gate. Und dann haben wir, glaube ich, nach dem dritten Mal aufrufen, haben wir gehört, dass die unsere Namen ausgerufen haben. Wir Hirten sind sie nachher in der Bar gesessen. Und dann sind wir mit Ach und Krach zusammen noch reingekommen im Flieger. Aber wir haben einen Kollegen haben wir dort lassen müssen, gell?
Genau.
Wer war das?
Ich weiß nicht mehr, wer geheißen hat, aber der hat alles Mögliche mitgenommen, was Gott verboten hat.
Hat er eine Messe eingesteckt gehabt?
Messer, oder? Alles, dann alles gehabt. Und dann haben sie gesagt, nein, so nehmen sie ihn sicher nicht im Flieger mit. Und dann hat er gesagt, ist mir wurscht, dann fahre ich mit dem Zug heim.
Genau, der ist da mit Zug umgefallen. So ein geiler Typ. War legendär. Aber die in Montpellier, wo wir da waren, bei der Austern und Champagner Bar, war mega geil. Ich glaube, da haben wir einen Champagner getrunken, haben 28 Euro und Austern am Occasion. Ja. Da haben wir reingehauen in unseren Körper, aber wirklich geil.
Ja, und jetzt irgendwie bin ich jetzt da, ich bin überhaupt sehr frankophil unterwegs, also sowohl Essen wie Wein.
Und auch Liebe zu dritt oder was?
Ja. und irgendwie meine Frau ist ja Italienischlehrerin, gell? Und durch das sind wir relativ oft in Italien, weil sprachlich ist die super, weil die kann mit alle quatschen. Aber ich hab kulinarisch, ja, mein Pizza, Pasta ist eh alles gut und schön, aber die französische Küche ist schon eine andere Liga. Und das fasziniert mich jedes Mal in Frankreich, was da auf den Tisch kommt. Also das ist schon einzigartig.
Kann man sie bäckertechnisch aber so schauen von Frankreich? Ich meine, kulturtechnisch sind sie, glaube ich, auch nicht so schlecht drauf.
Ja, ich meine...
Mein Baguette kennen sie,
das Baguette, wissen. Baguette, ja. Croissant, das ist halt sehr... sind wir ein sehr beschränktes Programm, also weit nicht so eine Auswahl, wie es bei uns ist. Zum Beispiel, sie kennen kein Roggenbrot oder was, das essen die Franzosen nicht. Die essen halt ihre Baguette, ihr Weißbrot und dann Croissant in verschiedensten Ausführungen, mit verschiedensten Füllungen und solche Sachen und so Macrons, die kleinen Häppchen und so und Petit Four und so Sachen. Aber so die Breite, wie es wir haben, das gibt es eigentlich nur bei uns und in Deutschland.
Weißt du, wie man ein Baguette am besten schmeckt? Und an einer dicken Scheibe gehen sie lieber.
Ja, genau.
Ja, aber weil du gerade sagst, die gibt es bei uns und in Deutschland. Also du kannst in der ganzen Welt unterwegs sein. Aber meines Empfindens ist die Brotkultur, was wir in Österreich, Deutschland auch, aber nicht in jeder Region, sage ich jetzt einmal, aber die Brotkultur, was wir in Österreich haben, die musst du erst einmal finden. Ich glaube, das gibt es gar nicht so oft, gell? Mit Schwarzbrot, verschiedene Gebäcke. Also, da sind wir schon einzigartig.
Ja, das ist bei uns einfach, weiß ich nicht, so entstanden, weil Roggen war bei uns immer Thema. Frag einmal einen Franzosen über Roggen, das ist für den überhaupt kein Thema. Das wird gar nicht angebaut. Das weiß ich, minderwertig oder was auch immer. Und das ist bei uns, ist das schon einzigartig. Und jeder, was einmal länger im Ausland war, was mit Leuten redet, die was in Amerika waren und sonst wo, was ist ihnen am meisten abgegangen, werden die meisten sagen, das Brot.
Das Brot, ja.
Das österreichische Brot. Weil das kriegst du dort alles nicht. Und Amerika ist ja nur um einiges schlimmer. Da kannst
wenn
du
und, wenn man in die Südländer runterfährst, da kriegst du Weißbrot und die rote Wurst. Und das ist ja ein Wahnsinn. Ich meine, früher war es einfach so, dass nur rote Wurst und Weißbrot gekriegt ist. Dann haben wir bei die Ohren rausgehängt. Aber Karl, was du gerade sagst, da muss ich gleich einmal Brücken fahren, was du sagst, ein Roggen. Wie ist das bei den Bäckern mit den ganzen Backmischungen? Wird das gekauft? Macht das nur selber? Wie funktioniert das? Weil früher hast du die Backmischungen selber gemacht und hast du wirklich deinen eigenen Geschmack gehabt. Und wenn du jetzt die Backmischungen kaufst, rennt man da nicht in Gefahr, dass man da einen gleichen Geschmack kriegt von ein paar Bäckern? Oder wie unterscheidet man sich dann?
Es geht, sagen wir mal so, ein klassisches Schwarzbrot, der ist vom Hausbrot, Bauernbrot und solche Sachen, da gibt's ja keine Backmischung. Das machst du mit Roggen und dann hast du einen Sauerteig, den was man eh selber immer ansetzt und immer weiterführt und da hast du so deinen eigenen Geschmack drinnen, weil der Sauerteig, der ist ja, der wieder quasi über Jahre, Jahrzehnte geführt, der wird ja immer wieder weiter aufgefüttert und weitergeführt und durch das schmeckt ja das Brot bei jedem Bäcker ein bisschen anders. Aber wir reden jetzt von Backmischungen, reden wir ja von diesen Fertigmischungen, zum Beispiel, wenn man hernimmt, ein Kornspitz oder was, okay, da gibt's halt eine Firma, die macht diese Mix und dann tust du nur mehr Mehl, Wasser und Hefe dazu, das Mix dazu und hast den Kornspitz. Das sind so diese Fertigmischungen.
Reden wir von oberösterreichischen Firma, Backmischung, Kornspitz,
ja,
oder?
Ja.
Also ist es so, kann man sagen, wenn du jetzt den weiterführst, den Teig mehr oder weniger, schubst da immer ein bisschen was weg und dann setzt
du ihn an. Ja, einen Teil lässt du wieder über von dem Sauerteig und dann tust du jeden Tag mit Roggenmehl Wasser frisch anrühren und diesen Anstellgut kommt dazu und es wird immer weitergeführt. Das heißt, die ganzen Sauerteigbakterien, die werden ja quasi immer wieder, die musst du immer frisch füttern. Weil wenn du das nicht machen würdest, würden ja die irgendwann einmal absterben.
Ja.
Und durch immer frisches Mehl und Wasser, tust du es jeden Tag frisch auffüttern und durch das können die wieder sie vermehren. Und,
so.
Und ein Teil davon tust du ins Brot und mit dem, was überblieben ist, machst du wieder ein frisches Anstückgut.
Und wie lange lässt du da die Teiglinge ruhen? Was gibt es da für eine Standzeit?
Beim Brot, das wird dann eben gemischt mit diesem Grundsauer und ein bisschen Hefe kommt auch dazu. Und der mischt langsam, der mischt nur 10 Minuten ganz langsam, ist er sehr rocken, ist ein sehr empfindliches Mehl. Das kannst du nicht verarbeiten wie ein Weizenmehl. Weizenmehl hält ja alles aus.
Okay.
Weizenmehl hat ein Gluten und das kannst mischen bis zum Vergasung. Roggenmehl muss man ganz, ganz vorsichtig behandeln. Und Roggenmehl und den Roggenteig, den lässt du eine halbe, dreiviertel Stunde liegen und dann, darum ist ein Brot so aufwendig. Dann muss das auswiegen, dann kommt es in die Simperl rein, dann muss wieder eine Stunde liegen und dann wird es gebacken und dann am Herd und dann wieder eine Stunde im Ofen und also das, bis einmal ein Brot vom Mischen bis zum Ausbacken braucht es schon dreieinhalb Stunden.
Also kann man sagen, der Roggen ist die Diva unter den Mehlsorten?
Ja, Roggen ist sehr, sehr, sehr.
Du musst das wie eine Frau behandeln, ganz, ganz sanft. Du musst schauen, wie es ihnen geht gerade in der Phase. Du bist der Spezialist, Karl, mit Frauen, oder?
Ja, ich meine, genau.
Liebe Grüße an Andrea. An der Stelle natürlich, wir reden immer nur von der Vergangenheit, ist
ja
klar.
Ja,
spannend. Also so, ich habe mir, was heißt beschäftigt, nicht, aber mich interessiert zwar das Essen und das Trinken Vollgas, aber wie das Ganze entsteht, mit dem habe ich mich nicht wirklich mit so befasst und es ist interessant zum Hören, dass Roggen und Weizenmehl ganz unterschiedlich sind, war mir auch ganz nicht. Ja. Aber schau jetzt einmal aufs Mehl. Wie mache ich ein Glasl? Das ist was Gutes?
Ja, das ist, irgendwie bin ich ja eigentlich ein Bordeaux-Trinker, habe ich schon gesagt, seit, weiß nicht, 30 Jahren oder
hast
noch
da
länger.
Hast du ein bisschen was liegen im Keller?
Habe ich eigentlich fast nur Bordeaux, sagen wir mal so. Und Burgund habe ich ihn immer links liegen gelassen, weil Burgund ist halt so schwierig und es ist halt, da kommen die Lagen, da kommen die Winzer, da kommen kleine Mengen, da kommen so viele Schwierigkeiten daher, wo man sich echt nicht mehr auskennt bei Burgund. Und Rotburgund ist eigentlich unbezahlbar, brauchen wir nur Dinge an Romane und so, gell?
Ja gut, das ist die Speerspitze, ist wieder.
Ja. Und dann haben wir gedacht, okay, Burgund ist überhaupt kein Thema, interessiert mich gar nicht. Und irgendwann einmal vor gar nicht so lang her, 3-4 Jahre, ist einmal einer dahergekommen und hat gesagt, jetzt probieren wir so einen weißen Burgund. Wir reden jetzt von weißen. Chardonnay. Weißburgund ist immer Chardonnay. Und dann haben wir gedacht, pum, was ist das jetzt, gell? Weil ich bin in Österreich weiß Chardonnay, da kennt man eh diese Blockbuster in Österreich, da kennst du einen Tiglert von Fehlich, da kennst du einen Gloria von Kolwenz. Man kennt ja die großen Stars in Österreich, gell?
Und die, was ist bei Grundrebsorten gut anbauen.
Genau. Voll, ja. Und da sind ja die, sind eh die üblich, sind eh immer die gleichen. Ich kann mich erinnern, ich paar Mal bei dir im Lokal einen Gloria getrunken vom Andi Kolwenz. Und der damals bei dir im Lokal, kann mich erinnern, 60, 70 Euro schon kostet.
So was, glaube ich, unter 60, 58, ja, was ich mir so erinnere.
Um die 60 Euro, sagen wir mal so, gell. Und es war immer für mich großes Kino. An Gloria, unfassbar, das war.
Ich habe eh weißen Burgund und roten Burgund auch drauf gehabt, aber habt aber nur gesagt, nein, das braucht man nicht.
Ja.
Aber die Zeit noch nicht reif dafür.
Nein, und dann denkst du, okay, das ist halt, Chardonnay High End, weil das hast du nichts anderes kennt, gell. Und dann trinkst du mal irgendeinen Burgunder, einen Durchschnittsburgunder, wir reden jetzt gar nicht von den Top-Dinger, und dann denkst du, das ist ja unfassbar, was da für für Aromen, Geschmäcker, was da für eine Vielschichtigkeit zusammenkommt. Also ich habe gar nicht gewusst, dass das gibt überhaupt, so ein solche Chardonnay. Ja,
aber Karl, wir haben bei den Sommelier-Geschichten haben wir schon einige geile Burgunder auch immer gehabt. Aber für einen normalen Weintrinker, sage ich dir, was den österreichischen Geschmack jetzt gewohnt ist, ist der Wein zum Beispiel, ist die Frucht ist sekundär, meiner Meinung nach. Ja. Du hast das Mundgefühl, ist ein Wahnsinn. Das Holz kommt sehr stark raus, sage ich mal. Leichte, reife Noten, also hat sicher noch Power für 15, 20 Jahre, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, ja. Aber es ist einfach ein anderer Weingeschmack. Weißt, das ist, ich will in Österreich jetzt nicht kein Burgunder jetzt da so drüber heben über die österreichischen Sachen, weil vor kurzem habe ich mal eine Aussage gehört von den Triebamers, was gesagt haben, wir reden immer von Bordeaux ist das Beste, Burgund ist das Beste. Warum können wir nicht sagen, Österreich ist das Beste mit seiner Stilistik? Wir schauen schon immer sehr über die Grenzen, obwohl wir in Österreich auch wirklich saugeile Sachen haben. Aber wo ich dir recht geben muss, Burgund ist einfach, also wenn man wirklich Wein liebt und sich mit Wein länger befasst, kommt man einfach nicht ums Burgund drumherum. Das geht nicht, weil es einfach ein Wahnsinnszeug ist im Glasl. Es fängt halt nicht bei 5 Euro an wie bei uns, es fängt halt eher bei 30, 40 Euro an, wo es dann wirklich Spaß macht. Die Sachen, was zu uns kommen, es gibt sicher Sachen, vielleicht die günstiger sind, aber wir suchen nicht das Günstige, wir suchen das geile Zeug, oder?
Ja, und das Problem ist ja bei Burgund, es gibt da keine Mengen, gell? Weil da sind ja die Winzer, sind ja sehr klar strukturiert. Wenn einer mal 10 Hektar hat, ist er für Burgund schon groß. Und die haben halt dann, da machen sie jetzt 6, 7 verschiedene Lagen beim Chardonnay oder was, oder auch beim Pinot Noir. Und dann machen sie überall da 2000 Flaschen, da 3000 Flaschen. Und das ist halt, und die Sachen kriegst du einfach nicht, die kannst du nicht kaufen. Die hast Glück, fällt dir sowas zu, wenn es was Tolles ist. Aber es ist, da macht es so schwierig, weil Bordeaux ist relativ simpel gestrickt. Weil Bordeaux, da sage ich mal, suche ich mal ein Chateau aus, sagen wir Latour, Lafitte, die Großen, die machen 300.000 Flaschen einen Wein aus. Es gibt einen Erstwein und es gibt vielleicht einen Zweitwein. Und das war's. Und es gibt, und es ist immer eine Cuvée. Das wird jedes Jahr neu geblendet. Je nachdem, wie eben die Vegetation war. Aber es gibt immer nur einen Wein. Und darum ist es so simpel. Und in Burgund ist es so schwierig, weil einfach, es gibt von einem Winzer, von einem kleinen Winzer hat er 20 verschiedene Weine in so und so viel Lagen und jede schmeckt ein bisschen anders. Und es gibt keine Mengen. Es macht es sehr kompliziert.
Da musst du schon richtig dranbleiben bei dem Ganzen. Was dann natürlich so spannend macht, das Ganze, weil da musst du wirklich einfuchsen in das. Und was mir, ja, und die Burgunder, du musst da irgendwen haben, der das einmal näher bringt. Also, dass du mal ein bisschen einen Überblick kriegst, weil wie wir das Sommelier-Prüfung gemacht haben, da lernst du halt einmal, du kratzt das Burgund nur an. Und wie der Karl schon gesagt hat, es gibt ganz viele verschiedene Parzellen, die was übereinzeln sind. Gibt's Chassin-Maraîcher, Pouilly-Maraîcher, das ist schon, sind schon mal zu erwarten. Und dann teilt sich das Ganze auf. Natürlich in Österreich wird die Verfügbarkeit auch immer besser, aber vor, sag jetzt mal, 15 Jahren, da hat es ja nur ganz wenig Weinlieferanten gegeben, die überhaupt Burgund angeboten haben. Oder in einer Vielfalt. Das war ja damals noch gar nicht so üblich. Mittlerweile gibt es einige mehr und das taugt mir voll, das gefreut mich voll, dass es ein bisschen nicht so bekannte Sachen gibt. Weil alles, was gehypt wird in der Burgund, kannst du sicher sein, du musst richtig was am Tisch legen, dass du das einmal leisten kannst. Und wenn du das in der Gastronomie konsumierst, ist es natürlich nur mehr teurer und für viele nur mehr unzugänglicher. Da ist halt natürlich dann der Gastronom oder der Sommelier wieder gefragt, ein paar, sag ich jetzt mal, so Einstiegssachen auf die Karten zu setzen, was auch an Nicht-Burgund-Trinker oder der, was sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, ein bisschen näher bringt, oder? Dass die Einstiegshürde nicht so groß ist.
Ja, und das kommt natürlich auf den, das ist natürlich ein Job von super Sommelier, der was das im Griff hat, weil ich kann mich erinnern, mir war vor ein paar Jahren da in der Traube zu Dombach beim Bayersbronn, einer von den besten Restaurants in Deutschland, seit Jahrzehnten drei Michelin Sterne, und der Sommelier war ein Wahnsinn. Der hat uns Burgunder serviert, wo man nicht einmal gewusst haben, dass das gibt. Lauter unbekannte, kleine Namen, aber tolle Weine. Und er sagt, und das ist die Kunst von Sommelier, die Weine zu zeigen, zu präsentieren, die was keinen Namen haben, aber wo was Gescheites im Glasl ist. Weil die großen Namen, die kann jeder. jeder machen. Da brauche ich keinen Sommelier dazu, weil wenn ich oft Weinkarten sehe und dann sehe ich die üblichen Verdächtigen aus der Wachau in alle möglichen Lagen, sage ich, für das brauche ich keinen Sommelier, das weiß eh jeder.
Das kennt man schon.
Aber die Kunst ist ja das, Unbekanntes zu zeigen. Und das, was Tolles im Glaslau präsentiert, das ist die Kunst.
Jetzt fällt mir gerade was ein. Ich glaube, du brauchst da Seiten, die was alleine nur mit Zweigel befüllt ist, oder?
Ja.
Zweigel ist nämlich in Karls Lieblingsrebsorten. Aber ich erinnert mich immer gerne an einen Wein zurück. Das war einer der besten Weine, weil ich so überrascht war von dem Jahrgang und von der Rebsorten. Denn wir haben nämlich an einem Montag immer einen Weinabend gemacht bei uns und da hat jeder irgendwas mitgenommen. Und das du einmal, kannst du dich erinnern, 97er große Reserve St. Laurent vom Rheinisch.
Ja, ich weiß, oder? Ich werde nie vergessen, das war irgendwann, lese in einem Weinmagazin, ich glaube, das war Vinaria oder was, 2-3 Jahre vorher, man kann in Österreich jetzt auch Wein subskribieren. Das war in Österreich überhaupt nicht üblich, weil das hat man eigentlich nur in Bordeaux gemacht, Wein subskribieren. Das heißt, ich kaufe den Wein und bezahle den Wein, obwohl der noch gar nicht gemacht ist, der quasi noch der Lese, kaufe ich den Wein und bezahle den Wein mit der Spekulation, dass er was Gescheites wird und kriegt den erst 2 oder 3 Jahre später geliefert. Das ist die Idee von Subskription, dass der Winzer das Geld jetzt gleich hat, aber den Wein erst, wenn er fertig ist, dann ausliefert. So, und in Österreich war der Erste, was das gemacht hat, was ich weiß, der Erste, war eben der Rheinisch, hat das mit der Grand Reserve, hat er es damals genannt, an St. Laurent und an St. Laurent und an einem
Pinot. Ja, Blaufränkisch waren dann überhaupt.
Genau, vor allem der St. Laurent war es. Der St. Laurent ist auch eine spezielle Rebsorte, die was eigentlich nur in Österreich gibt, wo man Österreich, was eigentlich verwandt ist mit Burgund, was mit einem Pinot verwandt ist und was sehr ähnlich ist dem Pinot, sagen wir mal so. Aber es ist eine österreichische Rebsorte, St. Laurent.
Also wir haben definitiv die größte Anbauflächen. Ich glaube, Klosterneuburg ist das Weingut mit der größten Anbau vom St. Laurent sowieso.
Ja,
das kommt ja aus Frankreich, glaube ich, die Rebsorten, oder? Saint Laurent, das war ja damals.
Ja, aber in Frankreich ist die unbedeutend.
Nein, aber die Herkunft ist aus Frankreich ist importiert worden, glaube ich, oder umgetragen worden, sonst, was ich mir so erinnern kann. Aber egal.
Jetzt aber wie gesagt, und damals kann mich noch erinnern, und da hat die waren so schön, ich habe ein Foto so in Holzkisten verpackt und die Flasche damals hat schon 200, in der Subskription 200 Schilling gekostet.
Das war ja Bordeaux-Teil von der
Kohle, ja, oder? Ja, von den Kosten war es eigentlich von Bordeaux nicht weit weg. Ja. Und habe mir gedacht, das riskiere ich und habe mir dann so 2 Kisten bestellt. Habe die dann auch, wie gesagt, 2-3 Jahre später, ich weiß es nicht mehr, dann geliefert gekriegt. Habe die dann irgendwo im Keller deponiert und habe die eigentlich vergessen. Mehr oder weniger 20 Jahre lang. Die war original in der Holzkiste, ich habe die nicht einmal aufgemacht, die Holzkisten. Und irgendwann einmal bei einem Treffen, wo wir da eben waren, beim Montag, beim Andi, und man dachte, das nehme ich sowas mit. Und da waren sie dann hellauf begeistert, stimmt's?
War göttlich, wirklich. Hast du noch was von dem?
Ich glaube, ich habe nur 2 Flaschen. So irgendwie.
Das hätte nicht so dürfen, weil da muss ich mir aufbekommen zu dir. Ja, Wein ist einfach ganz ein lebendiges Thema, das sich jetzt verändert. Und wie gesagt, das ist eigentlich unser Bundle, was uns verknüpft. Aber jetzt muss ich nicht mehr auf die Bäckerei zum Reden zurückkommen. Die Gastronomie, Bäckerei, ich glaube, wir haben alle gerade Herausforderungen und das sind die Mitarbeiter. Wie tust du mit den Mitarbeitern? Du hast ja auch ein Hoch und Tiefs gehabt von der Verfügbarkeit. Glaubst du, dass das auch ein Grund ist, warum Bäcker zusperren? Wegen einem Personalmangel generell, gute Leute kriegen?
Ja, der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass eben keine Nachfolge da ist. Weil wenn einer sagt, ich kann in Pension gehen, dann sperrt er die Bäckerei zu. Und wenn keiner in der Familie dann weiter tut, dann ist das quasi besiegelt, dass die Bäckerei dann nimmer gibt.
Verkaufen wird wahrscheinlich auch, das
wäre
nicht wirklich möglich sein, oder?
Genau, nein, vergiss es, wer kauft seine Bäckerei? Das habe ich noch nie irgendwo gehört, weil einfach der Aufwand, der Maschinenaufwand relativ groß ist. Also der Investitionsaufwand. Und ein Junge, was das übernehmen würde, der hat ja kein Geld. Also das funktioniert nicht wirklich. Und ist oft auch so, dass in die Bäckereien dann, wenn man weiß, dass da keiner mehr weiter tut, dann wird die letzten 15, 20 Jahre eh schon die Investition ziemlich zurückfahren. Also dann pfeift das eh schon aus dem letzten Loch, mehr oder weniger.
Ja, weil dann wird es ja wieder schwieriger zum Übernehmen. Wenn keiner was investiert, wie in der Gastronomie, du investierst nichts und dann müsste dann auch viel investieren nach 30 Jahren.
Genau, das ist ja, ja Wahnsinn. Ja, ja, ja. Aber Beispiel bei uns, wir haben jetzt das Glück momentan, dass wir jetzt zwei Lehrlinge haben. Einer hat voriges Jahr angefangen, einer hat jetzt im Anfang September angefangen, wie gesagt, vor gut einer Woche. Und das sind voll brave Burm und das ist einmal ein positives Zeichen, dass nur welche gibt, die was den Beruf erlernen wollen,
sagen wir mal. Das ist ja eine Herausforderung. Ich meine, du musst ja in der Früh da sein, also eigentlich in der Nacht, wo alle anderen schlafen, ja, beginnt der Arbeitstag. Das ist ja auch schon ein ganz, sage ich jetzt einmal, ein ganz markanter Punkt für die Bäckerei, was vielleicht viele Leute abschreckt.
Ja, man, es ist nicht mehr so schlimm wie früher, sagen wir mal so, weil zu meinen Vaters Zeiten, da haben die Lehrlinge nur am Abend den Ofen anheizen müssen mit Holz, damit okay, der in der Nacht dann heiß war. Also da hat man dann mit Holz geheizt und so, gell. Und mittlerweile ist das halt alles mit den Öfen, Computer gesteuert und es ist alles, der ist am Punkt, wann ich komme, ist der Ofen, hat seine Temperatur, die Gärräume, es ist, schaltet sich alles selber ein. Also das ist alles sehr automatisiert, sagen wir mal so. Und durch das hat sich ja die Arbeitszeit verlagert nach hinten. Also früher bist, hast du um 10 Uhr am Abend angefangen. Heute fängst du halt um 3 Uhr in der Früh an und die Lehrlinge dürfen ja nicht vor 4 Uhr in der Früh arbeiten und dann kommen die um 4 Uhr und arbeiten dann bis 10, 11 Uhr Vormittag. Eigentlich ist es eine schöne Arbeitszeit, weil die haben quasi dann den ganzen Tag noch frei. Nachmittag, gerade im Sommer ist das nur schöner, weil dann können die den ganzen Tag baden gehen, wo die anderen arbeiten müssen.
Ja, wie in der Gastronomie, du musst einfach den Blickwinkel ändern, wie du zu der Arbeit stehst. Weil andere Leute sagen, hey, da musst du eine Woche hackeln. Andere Leute sagen, hey, da habe ich unter der Woche frei, da tut sich überall nichts, da kann ich überall hingehen, ja, da ist kein Massenauflauf überall.
Genau. Das ist dasselbe, weil der Gastronomie, da habe ich dann am Montag oder Dienstag frei und brauche mich nicht stressen, weil dort kriege ich überall, eine Bäder oder sonst was.
Kriegst einen Tisch, hast einen Platz beim Baden, genau, alles mögliche. Genau. Das muss man warme sehen. Das muss man mal sagen und sehen, weil viele Leute glauben immer nur, dass Wochenende das Heiligtum ist, aber wenn du deinen Tag einfach verschiebst, der Tag hat 24 Stunden, ob das Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch ist. Und von dem her, so sehe ich das auch so. Apropos Mitarbeiter, das ist mir bei der Folge, wie wir gesagt haben, wir machen es gemeinsam. Ich erzähle nämlich das oft, das Geschichtel. Du hast ja einen Mitarbeiter in Haifisch, oder?
Ja.
Und Karl, ich muss dich jetzt einfach fragen. Das ist ein Mitarbeiter, den hast du aufgenommen als Lehrling, glaube ich, oder?
Ja.
Und da warst du, glaube ich, was ich noch weiß, hast du gesagt, pass auf, Berufsschule, ob der das schafft, der hat ja Deutsch nicht können.
Genau, der und ist ein Flüchtling gewesen aus Afghanistan. Der ist 2015 gekommen. Und wie die Flüchtlingswelle war, und dann 2016, glaube ich, dann ist der irgendwo in Grenzmünster gelandet, keine Ahnung. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich den als Lehrling haben will. Und damals hat man ja, das war eigentlich eine gescheite Geschichte von der damaligen Regierung, dass die Flüchtlinge eine Lehre machen haben dürfen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schauen wir mal an. Wenn nichts ist, dann ist halt nichts. Ist ja wurscht. Ist ja nicht irgendwas verloren. Und ich habe den dann genommen und dann war er wahnsinnig wissbegierig, hat relativ schnell Deutsch gelernt, muss man auch sagen. Und dann ist er in den Berufsschule gekommen.
Ich weiß nämlich noch, ob das ist der erste Punkt, auf das ich raus wollte, weil du hast du gesagt, das weiß ich noch. Jetzt schauen wir mal an, was da passiert, ob der nachher noch da ist, weil Berufsschule, wenn er gebrochen Deutsch kann, wird ganz schwierig, oder? Und
ja.
Erzähl mal, wie war das dann bis zum Ende von der Lehrzeit, oder?
Nein, und dann ruft mir irgendwann einmal ein Lehrer an aus der Berufsschule. Ich glaube, das war einer für die kaufmännischen Sachen. Sagt er, der kann nicht Deutsch. Wie soll ich ihm erklären in Rechnungswesen, was das Konto ist, was ein Rabatt ist, was ist? Wie soll das funktionieren? Der war ein verzweifelter Lehrer. Sag ich, ja, keine Ahnung, hin und her, wir brauchen einen Förderbedarf. dann haben wir noch irgendwie eine Förderung, hat er da noch gekriegt, dann so quasi eine Art Nachhilfe. Und irgendwie hat er sich irgendwie durchgeschummelt, aber am Schluss hat er die Berufsschule mit Auszeichnung bestanden, hat ganz, weil da haben sie gemeint, ja, sie machen quasi so eine abgespeckte Lehre, wo gewisse Sachen nicht gemacht werden, was man nicht wissen muss. Das wollte er nicht. Nein, er will eine ganz normale machen, er will das nicht. Und hat so lange gebitzelt, bis er das dann auch gekriegt hat. Ja, mittlerweile hat er dann anschließend den Führerschein gemacht und spricht jetzt super Deutsch, hat in Grasmünster, hat er sich quasi ein Haus gekauft schon, also ein Teil von einem Haus und hat ein Auto und ist voll integriert und nur wie gesagt, zufälligerweise heute, ist er runtergeflogen, das erste Mal seit 2015, in den Iran, weil er seine Mutter sehen will, ist die einzige, was noch lebt von der Familie. Alle anderen sind irgendwann einmal umgebracht worden in den Krieg da unten. Und heute Nachmittag ist er geflogen, ich habe keine Ahnung, wie es ihm da jetzt unten geht und bin ich gespannt. Ein Rückflug hat er auch gebucht. Er kommt jetzt in 3,5 Wochen wieder zurück. Schauen wir mal.
Das muss ich aussehen. Ich erzähle die Geschichte wirklich oft gern, weil mir über Leute fragen, was der über politische Themen diskutiert. Und ich habe da eigene Meinung, wie halt jeder seine eigene Meinung hat. Und ich bin keiner, der sagt, Asylrecht sollte aberkannt werden. Ja. Weil Asyl braucht, sollte einer kommen, Integration, alles Mögliche. Meiner Meinung nach ist die Politik falsch, die Integrationspolitik. Und was du mir gesagt hast, auf das werde ich aus, ist der Kern von der ganzen Aussage. Du hast einmal sogar nach Wien müssen, weil sie ihn abschieben wollten, oder?
Ja.
Und das finde ich ja voll geil, was der Karl jetzt gesagt hat. Also da gibt es einen Menschen, der will sich integrieren, baut sein Leben da auf und dann wollen sie ihn abschieben. Also das ist für mich eigentlich, warum ich dich jetzt gefragt habe, wollte ich auf das hinleiten. Ich meine, das ist ja komplett surreal, oder? Wenn sich einer bemüht, dass er da ist, lernt, die Sprache selber hat, also die Sprache sich selber beibringt, Führerschein macht, Häusl kauft, da leben will. Warum will man den abschieben? Ich meine, was sind da beim Gericht für Argumente?
Ja, ich meine, das ist da, glaube ich, in Wien am dem Verfassungsgerichtshof gewesen. Die müssen da jeden Tag über zig Menschen urteilen. Kann er da bleiben, wird er abgeschoben und da sitzt irgendeine Richterin dort. Kommt mir vor, die kennt den Menschen nicht, die sieht den das erste Mal, liest da irgendein Protokoll. Und mir kommt vor, der, was am besten schauspielen kann, der kann da bleiben und der, was zu ehrlich ist, den schieben sie ab irgendwie, weil er seine Geschichte erzählt hat, seine Flucht, warum, hin und her. Und er hat das ziemlich, glaube ich, ehrlich dargebracht und das war ja dann anscheinend zu wenig. Und andere, die was die großen Schauermärchen verzählen von Verfolgung, Taliban und die er schon am Strick hängt und alles Mögliche, die dürfen dann da bleiben. Also mir kommt es vor, wie soll ein Richter, was ein Menschen überhaupt nicht kennt, den einmal einer Stunde bei einer Verhandlung sieht, irgendein Protokoll hat, wie soll die entscheiden? Also mir ist das ein Rätsel.
Aber. Ja, Wahnsinn, aber ich mag die Geschichte einfach gern und darum erzähle ich es oft, weil ich Hafisch kenne seit der ersten Stunde, seitdem der bei dir arbeitet. Ja. Und ich kenne, was du über den erzählt hast, dass er fleißig ordentlich ist. Und das ist auch so ein Thema, weißt du, will einer Lerner einen Beruf, was eh nicht so leicht zu besetzen ist, sage ich mal, und dann wird das nur mehr so zur Thematik. Politisieren wollen wir nicht, ich weiß,
nein, aber mir liegt es einfach. Das ist halt mit Politik ja entferntesten zu tun. Aber ja, ich sag dir nur eins, der ist jetzt seit 16, ja, auf 7, 8 Jahre ist er sicher bei mir jetzt. Ich wüsste nicht einmal in die 8 Jahre, dass der mein Krankenstand war. Der war immer da, egal was. Also nicht einmal war der krank oder sonst irgendwas. Also das findest du bei einem Österreicher eigentlich nicht.
Ja, also das müssen wir jetzt fast zum Stellen lassen. Ich will gar nicht mehr weiterreden, weil sonst, aber es ist so. Es ist einfach so und jeder, der mich kennt, glaube ich, kennt die Geschichte auch schon mal, wenn es irgendwelche Integrationspolitik-Geschichten geht. Aber wir sind alle, also zähle mich ja noch immer irgendwie in die Gastronomie dazu, weil ich das liebe. Der Karl hat Bäckerhandwerk, ist sehr Fleisch und Blut. Und man findet oft, Also man findet sehr selten Leute oder immer wird es immer schwieriger und dann hat man Leute, die was wollen und die dürfen da nicht. Und darum ist das für mich immer so ein Thema, das muss ich irgendwie anschneiden, weil das brennt mir unter die Finger irgendwie. Karl, der Wein wird schon langsam schon wieder gar, die zweite Flasche. Der Abend neigt sich dem Ende zu, aber natürlich eine Abschlussfrage habe ich an die. Nein, ich habe zwei Abschlussfragen sogar an die. Wir haben über so ein Wochenhighlight, was wir mit jedem durchgängen und da geht es um das, der kulinarische Seitensprung. Was gibt's für eine Speise, wenn da keiner zuschaut, was du isst, was du vielleicht nicht sagst, nicht jeden sagst, sage ich mal. Was gibt's? Ist Semmel mit Maggi, Semmel mit Ketchup? Gibt's da irgendein Geheimnis von dir?
Der kulinarische Seitensprung.
Oh, boah, das darf ich gar nicht sagen.
Ja, genau, wegen der Kultur. Warum heißt du der kulinarische Seitensprung? Jetzt bin ich aber richtig gespannt.
Ja, kulinarisch, das sind so, meine Frau schimpft mich immer.
Oder rauchst du Zechenögen?
Nein, ist gern bei uns so die Zimtschnecken. Kennst du unsere Zimtschnecken? Hast du schon mal gegessen?
Ja, sicher.
Aber das Innere eher, das Innenleben, das Weiche, nicht den Rand. Ja. Und dann, wenn eine Zimtschnecken überbleibt, dann isse ich das. Und dann das andere tue ich dann immer zu den Altbrot dazu. Und da wissen die anderen alle, das habe ich gegessen, weil das andere bleibt dann über. Weil ich will mir das Innere für die Zimtschnecken.
Also die Sahnestücke pickst du
genau. Raus. Wie es Leute gibt, bewundert das immer, wenn es in der Pizzeria gibt, die essen nur das Innere aus, den Rand lassen stehen. Denke ich mir, warum lässt man den Rand stehen? Ich finde, der Rand ist ja das Beste eigentlich bei der Pizza.
Ja, weil es eine scheiß Pizzeria war wahrscheinlich.
Ja, möglich, weiß ich jetzt nicht, aber das sind so Sachen, ja.
Aber die Frage ist, gehst du in eine scheiß Pizzeria? Warum siehst du es dann?
Nein, das ist mir beim letzten Urlaub am Nebentisch von uns, hat einer die Pizza wirklich nur innen ausgehöhlt, den Rand oder stehen lassen. Hätte ich fragen sollen, warum, aber keine Ahnung.
Ich habe es auch schon oft gesehen, aber da habe ich den Rand selber gegessen und dann wollte ich ihn auch stehen lassen. Es gibt so.
Es gibt es auch, ja. Stimmt schon.
Also in diesem Sinne, kommen wir jetzt zum Abschluss. Wir werden dann noch einen kleinen Schluck Rot trinken. Das bleibt jetzt ein Geheimnis, was das ist. Vielleicht verrate ich es euch beim nächsten Mal. Aber eins muss ich dir noch fragen. Wir haben das schon oft in unserem Podcast jetzt, also wir haben einen Gast gehabt, Husi, an dieser Stelle 1000 Grüße. Der hat einmal was behauptet. Und jetzt muss ich dich als Bäcker fragen, weil das passt richtig gut, ob du zu dem Spruch dahinter stehst. Es gibt mehr Depperte wie Semmelbrezeln. glaubst du, dass die Semmelbrezeln in der Überzahl sind oder gibt es wirklich mehr Depperte?
Es gibt verdammt viele Depperte. Aber wird der Einstein, glaube ich, hat das gesagt. Er weiß nicht, ob das Universum unendlich ist, aber er weiß eins, die Dummheit der Menschen, die ist unendlich.
Ist unendlich, ja. Stimmt. Ein Wort des Tages, ein Wort zum Abschluss. Karl, dann sage ich vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Und ja, gefreut mich, dass wir immer geile Sachen miteinander trinken, weil bei dir gibt es nie was Schlechtes zum Trinken. Und ich hoffe noch auf viel gute Flaschen in unserem Leben. Sag einen schönen Dank. Liebe Grüße, bleibt geil, bleibt ihr geil und Karl, lieben Dank für deine Expertise.
Danke, Andi, für die Einladung.